Ein Republikast-Spezial zur digitalen Zivilgesellschaft. Unterstützt von der Stiftung Mercator. Es gibt da diese eine Floskel. Sie begleitet den Weg des Internets rein in die Gesellschaft wie ein, man möchte sagen, lästiger Schatten.
Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein.
Ist das Internet ein rechtsfreier Raum? Nein.
Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein, meine Damen und Herren.
Leute, ihr befindet euch hier nicht im rechtsfreien Raum.
Damit das Internet nicht länger ein rechtsfreier Raum bleibt, müssen wir Recht und Gesetz auch endlich im Netz durchsetzen.
Denn das Internet ist eben kein rechtsfreier Raum. Herzlichen Dank.
Bitteschön. Soweit ich es nachvollziehen kann, findet sich dieser Satz, so oder abgewandelt, bereits seit den 90er Jahren in den Reden, Tweets, Posts, Interviews, Videos und Beiträgen von PolitikerInnen. So, dass er anmutet wie eine Beschwörungsformel. Eine Beschwörung deshalb, weil es ja offenbar notwendig scheint, ihn seit 30 Jahren zu wiederholen. Ohne großen Effekt. Warum das Thema gerade heute noch relevant ist, also das Zusammenspiel von Recht und digitalem Raum, liegt ja scheinbar auf der Hand. Hasserfüllte Kommentare, Beleidigungen, entgleiste Diskurse zu politischen Themen. Und auch die 30 Jahre währende Geschichte der eben genannten politischen Beschwörung liegt auf der Hand. Recht und digitaler Raum, das ist nach wie vor ziemlich unklar, komplex und an vielen Stellen ein ungelöstes Problem. Und das Thema geht viel weiter als strafrechtlich relevantes Verhalten auf den sozialen Netzwerken. Das Thema Recht und digitaler Raum hat grundlegendere Facetten. Facetten, bei denen es um nicht weniger geht als um unsere Demokratie. Um genau diese Facetten, diesen Blick über das Offensichtliche hinaus, soll es heute gehen. Und um die Frage, wie steht es um unsere digitalen Grundrechte?
Ja, und auf den ersten Blick ist das ja schon ein Quatschbegriff.
Ah, also das sagt zumindest der Gast in dieser Folge des Republikast-Spezial, Ulf Burmeier. Wieso aber Quatschbegriff?
Weil Grundrechte im Grundgesetz stehen.
Na gut, das Grundgesetz stammt aus einer Zeit, in der das Internet nicht mal annähernd erdacht war. Seine gesellschaftspolitischen Folgen erst recht nicht. Und auch die Problematik nicht, dass Verletzungen des Rechts in einem noch nicht erdachten digitalen Raum geahndet werden müssen.
Wir haben rechtlich gesehen dieselben Grundrechte. Sie haben teilweise, sagen wir mal, etwas Schwierigkeiten bei der Verwirklichung. Und zwar deswegen, weil es häufig schwerfällt, andere Akteure im Internet tatsächlich zu packen.
Also ist unser Problem gar nicht so sehr die Frage, ob das Grundgesetz im Internet gibt, ob es Grundrechte gibt. Es geht nicht um Existenz, sondern Durchsetzung der Gesetze. Dazu kommt ein weiterer Punkt. Artikel 5 des Grundgesetzes besagt, dass in Deutschland die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film herrscht. Doch nicht nur das, sie wird gewährleistet. Der Staat ist also verpflichtet, die Räume für Diskussion, Meinungsaustausch und Berichterstattung zu ermöglichen. Demokratische Räume. Und wenn wir auf die digitalen Räume schauen, sind wir da bei den sozialen Netzwerken, bei Plattformen. Und damit einhergeht,
dass wir wesentliche Bereiche unserer demokratischen Kommunikation, unseres Diskurses in einer Demokratie ausgelagert haben an private Akteure. Und das große Problem ist, dass die Interessen dieser privaten Akteure sich eben nicht decken mit den Idealvorstellungen, die man an einem demokratischen Diskurs haben soll.
Und zu guter Letzt ist dann noch die Dimension des Schutzes vor dem Staat im digitalen Raum. Dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, das haben wir wohl gehört. Aber es ist eben auch kein bürgerrechtsfreier Raum. Überwachung, Kontrolle, vermeintliche Prävention. Das Grundgesetz soll das Individuum auch vor der Willkür staatlicher Maßnahmen schützen, bei der Einschränkung von persönlichen Rechten. Von Staatstrojanern über Chatkontrollen, Datenspeicherung bis hin zu einem neuen Klassiker, den selbst Bundeskanzler Friedrich Merz erst kürzlich wieder anklingen ließ.
Aber ich möchte Klarnamen im Internet sehen.
Grundrechte und digitaler Raum, das hat viele Dimensionen. Und um die soll es jetzt gehen. Wie sind die ersten rein digitalen Grundrechte entstanden? Vor welchen Problemen stehen wir bei der Durchsetzbarkeit von Gesetzen? Was schützt das Individuum vor Willkür? Und wie gelingt es, die Bedrohung unserer demokratischen Räume im Netz abzuwenden? Um diese Fragen geht es in dieser Folge des Republikast Spezial. In 6 Sonderfolgen dieses Podcasts widmet sich Republika-Mitgründer Markus Beckedahl der digitalen Zivilgesellschaft. Er spricht mit Menschen, die Teil dieser digitalen Zivilgesellschaft sind und sich jeden Tag für unsere Rechte engagieren, die daran forschen und die unsere digitalen Lebensräume gemeinwohlorientiert und demokratisch mitgestalten wollen. Gefördert werden diese Sonderfolgen von der Stiftung Mercator. Mein Name ist Jonas Ross und das ist Teil 3. Digitale Grundrechte. In dieser Folge zu Gast im Gespräch mit Markus Beckedahl ist Dr. Ulf Burmeier. Dr. Ulf Burmeier ist Jurist und Publizist aus Berlin. In einem früheren Leben war er als Strafrichter am Landgericht Berlin tätig. 2015 war Burmeier Mitbegründer und erster Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, kurz GFF, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für den Schutz der Menschen- und Bürgerrechte durch strategisch geführte Gerichtsverfahren einsetzt. Seit 2016 moderiert er gemeinsam mit dem Journalisten Philipp Banse die Lage der Nation, dem größten Politikpodcast in Deutschland.
Also das ist ein Politikpodcast, der erscheint Mitte der Woche normalerweise, jede Woche etwa 90 Minuten, so circa 5 Themen, wo wir die politische Lage in Deutschland und der Welt Revue passieren lassen, soweit sie uns interessiert und wir die Themen für relevant halten. Das heißt also, wir schauen natürlich auf die großen Themen, aber wir versuchen auch, wenn es irgendwie geht, in die Folgen so ein sogenanntes Unicorn einzubauen, also ein Thema, von dem wir denken, dass es unterbelichtet ist.
Burmeier hat außerdem eine lange Vergangenheit mit der Republika. Seine erste liegt schon einige Jahre zurück.
Das ist eine sehr gute Frage, das müsste ich mal nachschauen. Ich weiß noch, ich hatte Tickets für die letzte Republika in der Kalkscheune noch, also an dem Gründungsort. Da war ich aber aus irgendeinem Grunde krank und konnte nicht kommen.
2012 hat es dann aber geklappt. Seitdem ist er regelmäßig auf und neben der Bühne Teil der Republika. Und in diesem Jahr unterstützt er als externer Kurator im Track-Team bei der Analyse und Auswertung der 1673 Ideeneinreichungen für das Programm der Republika 2026. Und jetzt ist er in diesem Republikast Spezial. Über digitale Grundrechte, die Irrungen und Wirrungen digitaler Gesetzgebung, den Sinn und Unsinn diskutierter Maßnahmen und über seine Vorstellung von einem besseren Umgang mit Digital Rights geht es jetzt. Ulf Burmeier im Gespräch mit Markus Beckedahl.
Hallo Ulf, willkommen beim Republikast.
Ja, herzlichen Dank Markus für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Du bist vieles. Du bist ehemaliger Richter. Du hast die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegründet und bist jetzt Podcaster bei der Lage der Nation.
Ja, oder Blogger, wie du gerade fast sagen wolltest, war sehr süß. Im Deutschlandfunk hat mich ein sehr erfahrener Kollege, aber auch ein etwas älterer Kollege mal anmoderiert mit den Worten, hier ist Ulf Burmeier, Blogger.
Ja, du, ihr publiziert im Internet.
Wir sind Audioblogger, ne? Irgendwie. Ja, genau. Ich mache mit meinem lieben Freund und Kollegen Philipp Banse zusammen seit auf den Tag genau 10 Jahren, an dem Tag, wo wir heute aufnehmen, die Lage der Nation, zwischen Deutschlands größten Politik-Podcast. Und ich würde sagen, ich bin Jurist von der Ausbildung her, habe aber jetzt eben seit 10 Jahren bei Philipp so eine Art Langzeit-Volo gemacht, Volontariat. Und deswegen glaube ich, kann man inzwischen auch sagen, dass ich Journalist bin. Also moderieren wir ja an, ne? Ich bin Ulf Burmeier, Jurist und Journalist aus Berlin.
Du bist schon häufig auf der Republika gewesen. Wann war eigentlich deine erste?
Meine erste Republika war die erste, die dann in der Station stattfand, Markus, das weißt du am besten, wann das war. Ich hätte gesagt 2014, 2013, so über den Daumen, vielleicht auch 2012, so roundabout.
Ja, genau. Ich bin mir jetzt unsicher, wann wir umgezogen sind, aber so 12 oder 13.
Ich glaube, also wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen 12. Für die 2013er hatte ich dann nämlich so eine kleine App geschrieben, so eine Nacht- und Nebel-Aktion, du erinnerst dich. Und ich glaube, das war nicht meine erste. Nee, das war, also ich denke, 11 oder 12 war die erste. Ja.
Und jetzt bist du Teil schon des Track-Teams.
Richtig, seit ein paar Jahren darf ich mitschauen, welche Tracks spannend sind. Ich glaube, in diesem Jahr beim Track Politik und Gesellschaft. Genau. Und genau. Das Schöne ist natürlich, man hat dann auch Backstage-Zugang. Man kann also sich jeden Tag am Buffet stärken, wenn man möchte, auf der Republika. Das ist also ein fairer Deal.
Kannst du empfehlen.
Kann ich empfehlen. Macht großen Spaß. Ist anstrengend. Also das ist einfach wirklich anstrengend. Man braucht ein paar Stunden, um sich diese Einreichungen wirklich durchzulesen. Ich mache das meistens am Ende dieser Evaluationsphase. Dann haben auch schon viele andere aus dem Track-Team einen Kommentar drunter geschrieben. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Dann kann man diese Meinung zur Kenntnis nehmen. Manchmal teilt man das, manchmal schreibt man einfach +1 oder man sieht es ganz anders. Aber mir macht es großen Spaß zu sehen, was da so drinsteht. Und das ist ja auch in gewisser Hinsicht ein kreativer Job, weil man dann zum Beispiel auch vorschlagen kann, ja, dieser Talk ist spannend, aber pack den doch zusammen mit dem und dem, da entsteht dann irgendwie noch mehr da draußen. Dass man zum Beispiel zwei Vorschläge kombiniert. Wie gesagt, das sind dann ja in meiner Rolle nur Vorschläge, Markus. Und du, glaube ich, bist dann in dem Team, das aus diesen Vorschlägen ein Programm bastelt. Ne? Das habt ihr jetzt gerade gemacht.
Ja, heute auf den Tag genau haben wir das Programm finalisiert.
Sehr schön.
Heute reden wir aber über ein Thema, was eigentlich auch seit der ersten Republika immer mitkommt und wollen das mal so ein bisschen vertiefen. Es geht um digitale Grundrechte.
Vielleicht können wir ja mal am Anfang so eine kleine Tour d'horizon machen, was es so alles gibt an digitalen Grundrechten. Also das erste Grundrecht, das noch aus der Zeit vor dem Internet stammt, als erste neue Grundrecht, ist ja das Datenschutzgrundrecht, also rechtstechnisch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das hat das Bundesverfassungsgericht 2 Wochen vor dem Beginn des Jahres 1984 erfunden, also in einer Entscheidung vom Dezember 1983. Und die Grundidee ist eben, dass jeder wissen soll, wer wann was über wen weiß. Also die Grundvorstellung des Bundesverfassungsgerichts war die Angst quasi vor dem digitalen Kontrollverlust, dass man eben nicht mehr weiß, wer welche Daten über einen gespeichert hat. Und wie gesagt, das kommt aus Zeiten vor dem Internet, aber zu Zeiten, als man schon sich viel Gedanken machte über elektronische Rechenmaschinen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht noch bevor die Digitalisierung so richtig in Fahrt kam, gesagt, da müssen wir ein bisschen aufpassen und da brauchen wir Grundlagen für die Datenverarbeitung. Also entweder eine Einwilligung der betroffenen Personen oder eine gesetzliche Grundlage. Finde ich sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr fortschrittlich.
Ja, das war das sogenannte Volkszählungsurteil.
Ganz genau, ja.
Was ja in eine Zeit kam, wo es auf der einen Seite diese Volkszählung gab, die ja quasi sehr emotional diskutiert wurde.
Ja, hatten wir auch auf der Republika. Ne? Vor 2 Jahren habe ich ja mit einer der Klägerinnen diskutiert, die damals die Volkszählungsentscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht errungen hat. Eine Hamburger Rechtsanwältin, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht mehr, Markus, hast du es noch im Kopf, wie sie hieß?
Ja, verlinke ich in den Shownotes.
Alles klar. Jedenfalls fand ich ein sehr spannendes Gespräch, weil sie inzwischen natürlich eine ältere Dame ist, die sich aber noch sehr engagiert, finde ich, da auf die Bühne gesetzt hat, mit uns diskutiert hat, fand ich ganz, ganz bewegend. Genau, die Volkszählungsentscheidung war quasi der Anlass für das Bundesverfassungsgericht, mal Maßstäbe aufzustellen für elektronische Datenverarbeitung, wie man damals sagte. So, das erste echte digitale Grundrecht, wenn man so will. Genau, und dann hat das Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren ja ein zweites echtes IT-Grundrecht geschaffen, nämlich das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Und weil das so eine wunderbar leicht zu merkende Formel ist, hat sich dann in der Praxis gleich eine Vielzahl von Abkürzungen durchgesetzt. Viele sprechen vom IT-Grundrecht, vom Computergrundrecht oder auch vom EDV-Grundrecht. Der Grundgedanke ist, das soll ein Schutzgrundrecht sein, gegen Staatstrojaner. Ne? Aus diesem Kontext stammt es nämlich auch. Das gab damals eine Rechtsgrundlage, um Staatstrojaner einzusetzen, also quasi staatliche Schadsoftware auf bestimmte Geräte einzuspielen, um diese Geräte auszuspionieren. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ein ganzes neues Grundrecht erfunden, um diesen Formen von Staatstrojanern, sagen wir mal, Grenzen zu setzen, mit auf den ersten Blick nur geringen Hintertüren. Die Rechtsentwicklung heute, 10, 15 Jahre später, zeigt allerdings, dass die Rechtspolitik diese Grenzen nicht so richtig gerne einhält. Ganz im Gegenteil, heute haben wir eine Vielzahl von Rechtsgrundlagen, die solche Staatstrojaner trotzdem einsetzen wollen. Und das führt zu einer ganzen Reihe von Problemen. Markus, dazu kommen wir vielleicht noch, aber will ich jetzt nicht zu tief ausholen. Aber jedenfalls grundsätzlich mal, wir haben das Datenschutzgrundrecht, wir haben das IT-Grundrecht, das sind die klassisch digitalen Grundrechte. Aber, und das finde ich das eigentlich Spannende, die analogen Grundrechte, ne, die es schon seit 1949 gibt in unserem Grundgesetz, die gelten natürlich alle auch für den digitalen Raum. Also die digitale Welt ist, wenn man so will, jetzt kein rechtloser Raum, ne? Ganz im Gegenteil, sondern auch die klassischen analogen Grundrechte gelten da. Gerade auch Grundrechte wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, aber auch die Berufsfreiheit beispielsweise und in der besonderen Form des Urheberrechts natürlich auch zum Beispiel das Eigentumsgrundrecht. Ne? Also Immaterialgüterrechte sind rechtlich einsortiert im Prinzip unter der Überschrift Eigentum, also Artikel 14 des Grundgesetzes. Und das finde ich so ganz spannend. Auch Religionsfreiheit natürlich, Freiheit der Familie zum Beispiel, von Ehe und Familie. Das alles sind Grundrechte, die auch im digitalen Raum gelten, Diskriminierungsfreiheit, also im Prinzip der ganze Grundrechtskatalog, den unser Grundgesetz so kennt. All das gilt auch im Digitalen, aber natürlich mit interessanten Modifikationen. Also und das ist vielleicht was, worüber wir gleich noch ein bisschen tiefer reden können. Was macht zum Beispiel der digitale Raum mit der Meinungsfreiheit oder gerade auch mit der Pressefreiheit? Ne? Denn die Grundrechte schützen zunächst mal ja nur auf den ersten Blick vor Eingriffen durch den Staat, ne, also in ihrer Funktion als Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe. Auf der anderen Seite aber definieren die Grundrechte nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ja auch so eine Art Wertordnung, also eine Art Vorstellung davon, wie ein staatliches Gemeinwesen funktionieren sollte. Und sie verpflichten den Staat deswegen auch quasi Bedingungen zu schaffen, damit man die Grundrechte überhaupt verwirklichen kann. Und diese Funktion des Staates wird, glaube ich, in manchen Bereichen heute immer wichtiger, ne, dass der Staat einfach aufgerufen ist, zum Beispiel Räume zu schaffen, in denen man überhaupt noch Pressefreiheit leben kann. Ne? Also angesichts von allen möglichen Problemen, wie gesagt, die Presseunternehmen heute haben, die Journalismus heute hat. Außerdem muss der Staat sich vielleicht auch Gedanken machen, wie er demokratischen Diskurs sicherstellen kann und Meinungsfreiheit sicherstellen kann. Und das, finde ich, sind ganz spannende Herausforderungen, vor denen die Grundrechte eben heute stehen.
Wir verwenden den Begriff digitale Grundrechte, aber im Englischen gibt es den Begriff Digital Rights.
Mhm.
Und im Ausland gilt jetzt nicht unbedingt überall unser deutsches Grundgesetz.
In der Tendenz eher nicht.
Ja. Wie unterscheidet sich die internationale Debatte um Digital Rights von der deutschen um digitale Grundrechte?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme das eher so wahr, dass die Debatte sehr stark geprägt ist, die internationale Debatte eben von der Rechtsordnung in den Vereinigten Staaten, was auch wenig verwundern kann, einfach weil ja, wie wir heute wissen, die allermeisten großen Plattformen in den Vereinigten Staaten, also speziell in Kalifornien angesiedelt sind, dementsprechend zunächst mal kalifornischem und US-amerikanischem Recht unterliegen. Auf der anderen Seite versucht ja gerade die Europäische Union seit etwa 20 Jahren auch als Player auf diesem, sag ich mal, Rechtsmarkt Fuß zu fassen, eine relevante Rolle zu spielen. Das erste, vielleicht wichtige, war die sogenannte E-Commerce-Richtlinie aus den frühen 2000er Jahren und dann auf der internationalen Bühne wirklich wahrgenommen wurde, glaube ich, als erstes die Datenschutzgrundverordnung. Wir waren ja zusammen mal 2012 mit der Heinrich-Böll-Stiftung in den USA. Ich weiß noch, wie wir damals saßen bei der quasi bei de facto Datenschutzbehörde der Vereinigten Staaten und man uns damals sagte, na, wir hoffen natürlich alle auf euch. Also wir kriegen hier in den USA keine vernünftige Datenschutzgesetzgebung hin. Wir alle hoffen, dass ihr in Europa Maßstäbe aufstellt, die dann eben auch in den USA mittelbar gelten, ne? Weil die Internetunternehmen sagen, wir müssen ja in Europa quasi die compliant sein, müssen da die Anforderungen einhalten. Also haben dann quasi die Amerikanerinnen und Amerikaner reflexartig auch was vom europäischen Grundrechtsstandard. So, die deutsche Debatte spielt nach meiner Wahrnehmung auf der internationalen Bühne keine wahnsinnig große Rolle. Also die deutsche Vorstellung von Datenschutz als Abwehrrecht, die hat sicherlich die Datenschutzgrundverordnung deutlich mitgeprägt. Ne? Das sieht man schon auch zum Beispiel an der grundsätzlichen Anforderung von Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung und so. Also das ist schon sehr geprägt von deutscher Dogmatik, aber ansonsten, glaube ich, finden auf der internationalen Bühne nicht so wahnsinnig viele Leute gerade das deutsche Recht spannend, oder? Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr?
Ja, kommt man einfach, mit wem man spricht. So, ne? Die haben immer ein großes Interesse daran, weil Deutschland auch natürlich als so eine Art Leitmarkt gilt für die Erfindung neuer Grundrechte sozusagen, aber letztendlich sind auch viele sehr froh, dass sie halt irgendwie unser Rechtssystem mal nicht wieder haben. Ne?
Ja, und vor allem haben wir ja, wie soll ich sagen, gerade im Internet seit Anbeginn der Diskussion, seit den späten 90ern so diese Unterscheidung zwischen der Rechtslage, also dem Recht, das, wenn man das irgendwie trocken analysiert oder darüber Aufsätze schreibt, eigentlich gelten müsste, auf der einen Seite, und dem faktisch geltenden, nämlich insbesondere auch umgesetzten Recht. Wir haben ja da das grundsätzliche Problem, du hast eine Rechtslage, die dann möglicherweise Pflichten und Rechte definiert. Und auf der anderen Seite musst du die natürlich auch erstmal umsetzen können, diese Rechtslage. Dazu brauchst du im Zweifel entweder eine Behörde, die dieser Rechtslage hoheitlich mit irgendwelchen Eingriffsmitteln zum Durchbruch verhilft, oder du brauchst ein Gericht zum Beispiel, das dir in einem Urteil Recht gibt, und dann wiederum brauchst du eine Behörde, welche auch immer das ist, hängt so ein bisschen von der Rechtsordnung ab, die diesen Gerichtsspruch auch tatsächlich Realität werden lässt. Also in Deutschland würden wir sagen Gerichtsvollzieher zum Beispiel. Und all das ist natürlich im Internet chronisch schwierig. Wir haben im Internet immer schon diese Diskussion gehabt. Schön, dass wir da ein Gesetz haben. Schön, dass es da eine Rechtslage gibt. Aber wie setze ich das denn jetzt wirklich um? Und daher kommt ja auch dieser abgegriffene Terminus vom Internet als rechtsfreiem Raum. Das liegt ja nicht daran, weil es an rechtlichen Normen fehlte, also an rechtlichen Anforderungen und Regeln, sondern das Problem ist eben, dass es teilweise sehr schwer fällt, diesen Rechtsnormen auch tatsächlich praktisch im Leben der Menschen, aber vor allem im Leben der Firmen, Geltung zu verschaffen.
Also mit anderen Worten mal übersetzt, haben wir im digitalen Raum eigentlich dieselben Grundrechte wie im analogen Raum?
Wir haben rechtlich gesehen dieselben Grundrechte. Sie haben teilweise, sagen wir mal, etwas Schwierigkeiten bei der Verwirklichung. Und zwar deswegen, weil es häufig schwerfällt, andere Akteure im Internet tatsächlich zu packen. Also nehmen wir ein banales Beispiel. Wenn im Straßenverkehr mich jemand beleidigt, keine Ahnung, ich radel hier mit meinem Fahrrad durch Kreuzberg, irgendein Autofahrer meint, ich bin zu langsam oder fahre nicht scharf genug rechts und kurbelt die Scheibe runter und brüllt mich an, du irgendwas, ja, irgendwas Strafbares. Kann ich mir prinzipiell die Autonummer notieren, das Gesicht merken, vielleicht treffe ich ihn an der Ampel, kann sogar fotografieren, ich kann anzeigen, und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Person strafrechtlich belangt wird. So, oder keine Ahnung, wenn mir jemand Geld schuldet, kann ich diese Person im Prinzip verklagen, das kann dann immer noch sein, dass die pleite ist und ich mit mir meinen Titel, also mein rechtskräftiges Urteil quasi an die Wand nageln kann, dass ich das nicht verstrecken kann, kann immer noch passieren. Aber im Grundsatz ist die Rechtsdurchsetzung in der analogen Welt zumindest seit Jahrzehnten etabliert und funktioniert im Grundsatz. Mit Problem. Aber in der digitalen Welt ist die Sache häufig deutlich schwieriger. Also nehmen wir eine Beleidigung auf X zum Beispiel, dann muss ich natürlich zunächst mal wissen, welche Person hat da tatsächlich gehandelt? Also so ein X-Account ist ja zunächst mal anonym. Dann gibt es immer Leute, die sagen, naja, deswegen brauchen wir ja eine Personalausweispflicht für diesen X-Account. Das bringt uns aber auch nicht weiter, denn selbst wenn dieser Account zu einer bestimmten Person gehört, qua Personalausweis, also abgesehen mal von den datenschutzrechtlichen Problemen, weiß ich ja noch lange nicht, ob diese Person in dem entsprechenden Moment auch gehandelt hat. Und das ist keine theoretische Frage, sondern das ist was auch in der Rechtsprechung ständig vorkommt. Leute, die andere von einem Facebook-Account aus beleidigen und dann hinterher sich damit einlassen, ja, das mag ja mein Facebook-Account sein, das will ich gar nicht bestreiten, das ist ja auch mein Profilfoto, das bin ich schon beim Saufen, was man da sieht, aber also, da bin ich immer eingeloggt auf meinem Rechner, das war mein 7-jähriger Sohn, der hat manchmal so kleine aggressive Durchbrüche, ja, und schon hat man ein Problem, dann ist nämlich, also damit will ich nur andeuten, in der digitalen Welt ist es einfach praktisch häufig schwieriger, Rechte tatsächlich durchzusetzen, gerade auch Meinungsfreiheit, viele Menschen sagen ja, die Meinungsfreiheit sei heute so bedroht, weil es natürlich einige spektakuläre Fälle gibt, wo auch tatsächlich Leuten zum Beispiel die Wohnräume durchsucht worden sind im Rahmen von Strafverfahren. Wir denken alle an diesen Pimmelfall aus Hamburg, wo der Hamburger Innensenator Strafanzeige gestellt hat gegen jemanden, der ihn auf Twitter in dieser Weise bezeichnet hat. Wo man aber sagen muss, das würde ich sagen, ist einfach ganz klassisches Versagen von Ermittlungsbehörden, die nicht darauf geachtet haben, dass natürlich auch die Anordnung einer solchen Durchsuchungsmaßnahme verhältnismäßig sein muss. Das ist also quasi ein klassisches Versagen von Ermittlungsbehörden in einem konkreten Fall. Aber da würde ich jetzt nicht sehen, dass es da ein grundsätzliches Problem bei der Meinungsfreiheit gibt. Also ich finde eigentlich nicht, dass die Meinungsfreiheit unter Druck kommt, wenn wir Menschen dafür belangen, dass sie andere beleidigen. Da würde ich eher sagen, wir müssen vielleicht mal zu einem zivileren Umgang zurückfinden, wo man eben Menschen nicht auf diese Art und Weise bezeichnet. Aber wie gesagt, das Kernproblem ist im Internet immer Rechtsdurchsetzung. Nicht Rechtsgeltung, sondern Rechtsdurchsetzung in der Praxis.
Nun haben wir ja, du hast ja schon erwähnt, verschiedene Ebenen. Wir haben vor allen Dingen, sagen wir mal, den Schutz vor dem Staat. Wir haben hier zivilrechtliche Auseinandersetzungen. Irgendwie eine Person beleidigt mich oder dich oder sonst wie, also zwischen zwei Personen. Und dann haben wir wiederum das Problem oder die Herausforderung, das findet ja in Räumen online statt, größtenteils, wo Unternehmen die Räume darstellen. Habe ich gegenüber Mark Zuckerberg Grundrechte auf Meta?
Genau, das ist ein zentrales Problem. Also das, ich kann das jetzt vor allem für die deutsche Perspektive darstellen. Das will ich voranstellen. Das ist natürlich die Frage, wie das deutsche Recht das sieht. Vielleicht auch gar nicht die letztlich maßgebliche ist. Ne? Aber aus einer deutschen Perspektive ist es im Grundsatz mal so, dass ich mit Facebook beispielsweise einfach nur ein Vertragsverhältnis habe und in so einem Vertragsverhältnis gilt im Ansatz Privatfreiheit. Das heißt, die Parteien können da weitgehend frei vereinbaren, wie sie dieses Vertragsverhältnis ausgestalten wollen. Und das läuft in der Praxis natürlich so, dass das Unternehmen, in diesem Fall Facebook, dann viele, viele hundert Seiten lange End-User-License-Agreements hat, die berühmt-berüchtigten EULAs, die sich niemand durchliest, die man am Anfang mal eben kurz abnickt. Das heißt also, die eine Seite, das Unternehmen, definiert diese Vertragsbeziehung ziemlich komplett und lässt sich da natürlich alle möglichen Rechte einräumen, munter zu moderieren oder es auch nicht zu tun, mehr oder weniger nach Lust und Laune. Die deutsche Rechtsprechung hat allerdings die soziale Bedeutung von solchen Netzwerken inzwischen in den Blick genommen. Also man kann natürlich auf den ersten Blick immer sagen, private Akteure sind frei. Man kann, wenn man nicht auf Facebook ist, dann kann man ja auch auf ein anderes Netzwerk gehen. Das große Problem ist nur, es gibt ja nicht 50 Facebooks, sondern es gibt im Prinzip ein Facebook. Ne? Also ja, es gibt natürlich noch V-Kontakte in Russland und so, aber in der sozialen Realität der Menschen in Deutschland gibt es eben ein Facebook, es gibt auch ein Insta und ein X. Ja, X hat jetzt, sagen wir mal, Konkurrenz bekommen, insbesondere durch Blue Sky und Services auf Mastodon, also im Fediverse, aber die Grundidee dabei ist, der Gedanken, dass man mit Privaten einfach frei Verträge schließen kann, der gerät dadurch unter Druck, dass man häufig auf diese Privaten in bestimmter Weise angewiesen ist. Und der Bundesgerichtshof hat das mal sehr schön entwickelt. Am Beispiel von Stadionverboten. Es gibt eben nur eine Bundesliga und es gibt eben nur einen, keine Ahnung, FC Köln, um wen es da ging, weiß nicht mehr sicher, welcher Verein das war. Und wenn dieser Verein mir ein Stadionverbot erteilt, dann hilft es mir überhaupt nicht, wenn man sagt, naja, geh halt zu Eintracht. Ich will ja Köln sehen. Und eine solche quasi monopolartige Stellung kann dann tatsächlich dazu führen, dass eben die Vertragsfreiheit in gewisser Weise eingeschränkt ist und so ein Monopolanbieter größeren grundrechtlichen Bindungen unterliegt. Das ist die Besonderheit, aber das ist eben eine Entscheidung aus dem deutschen Recht. Und ob die tatsächlich international wirklich so viele Folgen haben wird, da müssen wir nochmal abwarten. Aber jedenfalls finde ich den Grundgedanken spannend zu sagen, wer einen Kommunikationsraum schafft, der eben nicht so leicht zu ersetzen ist, der ist möglicherweise nicht mehr völlig frei in der Art und Weise, wie er diesen Kommunikationsraum policen will, also welche Regeln er setzen will in diesem Kommunikationsraum, weil solche Kommunikationsräume, auch wenn sie formal privater Natur sind, einfach irgendwann eine öffentliche Bedeutung haben und eine öffentliche Funktion erfüllen. Und das, finde ich, ist ein ganz spannender Gedanke, dass wir wesentliche Bereiche unserer demokratischen Kommunikation, unseres Diskurses in einer Demokratie ausgelagert haben an private Akteure. Und das große Problem ist, dass die Interessen dieser privaten Akteure sich eben nicht decken mit den Idealvorstellungen, die man an einem demokratischen Diskurs haben sollte. Das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Damit will ich nicht sagen, dass quasi in der analogen Welt alles optimal gewesen wäre. Ne? Natürlich ging es am Stammtisch schon immer etwas krachlederner zu, als vielleicht in einem Uniseminar. Aber dafür war dieser Stammtisch auch von, sagen wir mal, überschaubarer sozialer Relevanz. Da saßen vielleicht 10 Leute am Tisch oder 15 Leute, aber das hatte nicht diese Massenwirkung. Massenwirkung hatten früher Zeitungen, Radio und Fernsehen. Und früher waren Radio und Fernsehen gerade aus diesem Grund, wegen der sogenannten Knappheit der Wellen, ja, also der Radio- und Fernsehwellen, öffentlich-rechtlich organisiert. Du hattest halt nur die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die jedenfalls vom Ansatz her die Vielfalt der gesellschaftlichen Positionen abbilden sollten. Das war die Idee, quasi mit Radio und Fernsehen so eine Art idealen Diskursraum zu schaffen, ne, wo alle gesellschaftlichen Akteure von den Kirchen bis zu den Gewerkschaften ihren Platz bekommen. Natürlich nicht in jeder einzelnen Sendung, aber im Grundsatz sollte sogenannte Binnenpluralität herrschen. Das war der Gedanke. Ich meine, Markus, da erzähle ich dir nichts Neues. Ne? Du bist ja schon seit Ewigkeiten im Medienboard, glaube ich, heißt das Ding, Medienrat. Ne, du kennst das, du bist quasi in dem Aufsichtsgremium als Vertreter der Zivilgesellschaft von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Du kennst das, wie das läuft. Ne? Das war so dieses Leitbild, wir schaffen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Diskussionsräume, die eben dafür sorgen, dass die Vielfalt der gesellschaftlichen Debatte abgebildet werden. Bei den Zeitungen gab es sowas noch nie. Da war quasi die Hoffnung, man kann sie ein bisschen naiv finden, dass eben nicht das Kapital den Diskursraum definieren würde, sondern dass es ganz viele plurale Zeitungen geben würde. Das hat, sage ich mal, in der Geschichte der Bundesrepublik unterschiedlich gut funktioniert. In heutiger Zeit gibt es natürlich eine enorme Konzentration, gerade bei den Printmedien, und eine enorme Marktmacht auch des Axel Springer Verlages. Ne? Also damit, sagen wir mal, einer sehr konservativen, teilweise AfD-offenen Verlagspolitik. Aber die Grundidee war, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bildet so ziemlich alles ab. Die Printverlage kann man machen lassen, da wird sich schon sowas wie Pluralität einstellen. Und ich sag mal, das hat auch im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Und dann kam eben das Internet um die Ecke und da fing dann eben die Zeit an, wo völlig andere Interessen angefangen haben, das Spielfeld zu bestimmen. Ne? Also Facebook geht es natürlich überhaupt nicht darum, ob jetzt in Analogie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk alle gesellschaftlichen Meinungen in so einer Gruppe auf Facebook halbwegs gleichmäßig vertreten sind und gleichmäßig zur Sprache kommen. Facebook hat einfach genau ein Interesse, wir sollen so lange wie möglich auf der Seite bleiben und so viel Werbung wie möglich angucken. Das ist der Plan. Ne? Und wie das passiert, gibt es natürlich inzwischen verschiedenste Untersuchungen dazu, aber sagen wir mal so, es zeichnet sich ab, dass Menschen umso länger auf so einer Seite bleiben, je mehr sie emotional beteiligt sind. Wann ist man emotional beteiligt? Wenn man sich wahnsinnig aufregt. Ne? Insofern hat also Facebook ein natürliches Interesse daran, dass emotionalisierender Content all den Leuten angezeigt wird, damit sie eben dabei bleiben, kommentieren am besten noch oder irgendwelche Kotz-Emojis auf die Seite pasten. Und das hat natürlich mit einem, sagen wir mal, an der Wahrheit orientierten, dem Erkenntnisfortschritt dienenden gesellschaftlichen Diskurs nur noch ganz entfernt zu tun. Das ist das große Problem. Wir haben da Diskursräume ja sich entwickeln lassen, privatrechtlich, die, würde ich so offen sagen, demokratiefeindlich sind. Ne? Die also nicht dazu beitragen, dass es Menschen möglich ist, sich ein halbwegs der Realität entsprechendes Bild von dieser Realität zu machen und damit eine verantwortungsvolle Wahlentscheidung zu treffen. Das ist ein großes Problem. Ne? Das legt also tatsächlich die Axt an die Demokratie, wenn die Leute dazu nicht mehr die Möglichkeit haben. Ne? Und wir wissen alle, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht enorm in der Kritik und es gibt eben ganz viele alternative Medien, die nicht mehr an dieser gesellschaftlichen Vielfalt der Meinungen orientiert sind. Also die Privatrundfunksender schon nur noch deutlich weniger. Da habt ihr aber immerhin grundsätzlich als MHBB noch, sagen wir, so ein bisschen die Hand drauf. Ne? Aber es gibt natürlich auch reihenweise Online-Medien, die in keiner Weise reguliert sind. Zum Beispiel auch die Lage der Nation nicht. Ne? Also wir geben uns aus journalistischem Ethos alle Mühe, dass wir ein vollständiges und realistisches Bild der Realität zeichnen. Ja? Aber dazu zwingt uns auch niemand. Ne? Wir könnten uns auch zu einem linken oder rechten Kampfmedium entwickeln. Machen wir nicht, wollen wir nicht, wird nicht passieren. Aber sag mal so, rechtlich würde uns daran niemand hindern. Wir sind ja privat. Ne? Wir unterliegen ja da keinen Bindungen. Also in den Grenzen des Rechts.
Also es gibt natürlich den Medienstaatsvertrag, ne, ja, der dann Landesmedienanstalten in die Lage versetzt, auch auf Nicht-Radio und Fernsehen, nämlich digitalen Plattformen gegen Unwahrheiten vorzugehen. Dann bekommt man halt in Ausnahmefällen, wenn sich überhaupt mal eine Medienanstalt ressourcentechnisch mit etwas beschäftigen kann, weil es da Beschwerden gegeben hat oder eine Prüfung ergeben hat, dass etwas ja tatsächlich gegen den Medienstaatsvertrag verstößt, Post mit der Bitte, das doch mal zu korrigieren. Und dann entwickelt sich dann eine Brieffreundschaft, die dann sehr gerne von den sogenannten alternativen Medien genutzt wird, um die Zensur des Staates anzukreisen.
Nicht wahr? So läuft das dann. Ne? Also als sei die MABB direkt eine staatliche Stelle. Na gut, aber ich denke, dass das Spannungsfeld ist schon deutlich geworden. Ne? Also aus der Perspektive eines Menschen, der sich über unsere Demokratie informieren möchte, ne? Der einfach möglichst zutreffende Informationen bekommen möchte, um sich ein Bild zu machen, ist es nicht leichter geworden. Ne? Früher gab es eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Zeitungen. Ne? Bei den Zeitungen wusste man so ein bisschen, in welcher politischen Ecke die stehen und der Rundfunk hat sich bemüht, möglichst neutral zu berichten. Neutralität sah im Bayerischen Rundfunk immer ein bisschen anders aus als bei Radio Bremen, aber im Großen und Ganzen hat das, glaube ich, gut funktioniert und da stehen wir jetzt einfach unter Druck, das kann man nicht anders sagen. Und ja, ich meine, du bist ja selber quasi im Internet geboren, Markus, du weißt ja, wie diese Dinge aussehen. Aber ich hoffe, es ist so ein bisschen deutlich geworden, wo ich da Probleme sehe.
Ja, das ist der eine Punkt, also die privatisierten Öffentlichkeiten, die in der Hand von wenigen Unternehmen liegen, die bestimmen, wie wir dort kommunizieren, die Regeln vorgeben und auch über Nacht wieder verändern können.
Und die vor allem null Interesse haben an einem konstruktiven, realistischen, ausgeglichenen demokratischen Diskurs. Ne? Also genau. Die Anreize sind einfach völlig falsch verteilt, weil die Unternehmen daran ein Interesse haben, Geld zu verdienen.
Ja. Aber das andere sind ja sozusagen die Grundrechte als Abwehrrechte gegenüber dem Staat.
Ja, wobei ich sagen würde, dass der gerade in diesem Bereich, den wir gerade adressiert haben, der Staat eigentlich ja nicht als der Akteur in Erscheinung tritt, der Freiheitsrechte beschränkt, ne, der in Grundrechte eingreift, sondern hier stellt sich aus meiner Sicht die viel spannendere Frage, ob der Staat nicht eigentlich verpflichtet wäre, quasi neue Freiheitsräume zu eröffnen. Mit anderen Worten, ob der Staat nicht den real existierenden Diskurs auf digitalen Plattformen, auf privaten Plattformen sich anschauen müsste und sich die Frage stellen müsste, funktioniert denn dieser Diskurs überhaupt in dem Sinne, dass Menschen ihre Meinungsfreiheit effektiv wahrnehmen können? Ne, ich will ja damit jetzt nicht sagen, dass direkt Facebook komplett moderiert werden müsste, so wie, keine Ahnung, ein Rundfunkrat vielleicht eine Rundfunkstation im Griff hat. Auf der anderen Seite kann man sich ja schon die Frage stellen, ob Meinungsfreiheit tatsächlich wirksam ist, wenn sie letzten Endes von der Willkür eines einzelnen Unternehmens abhängt. Ne, und da würde ich sagen, da ist der Staat schon in der Pflicht, zumindest sich Gedanken zu machen, wie man Unternehmen daran festhalten kann, dass sie eben tatsächlich eine dienende Funktion gegenüber der Meinungsfreiheit ausfüllen und nicht die Meinungsfreiheit letzten Endes willkürlich beschränken.
Da sagt die Europäische Union, wir haben den Digital Services Act.
Genau, das wäre denn, das ist das nächste Stichwort. Ne? Dazu hat die Europäische Union den Digital Services Act und für etwas andere Rechtsgebiete den Digital Markets Act erlassen. Und da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Da wage ich noch kein abschließendes Urteil, ob der jetzt tatsächlich was bringen wird. Also ich meine, immerhin prüft die Europäische Union fleißig, ob das Verhalten von digitalen Plattformen sich an den Spielregeln der Europäischen Union orientiert. Und in Einzelfällen hat sie ja sogar schon mal Strafen verhängt, zum Beispiel eben jüngst gegen Elon Musks Plattform X, wobei natürlich noch kein Geld geflossen ist, ne? Sondern das ist jetzt Gegenstand von rechtlichen Auseinandersetzungen. Ich bin sehr gespannt, ob der DSA da tatsächlich dazu führen wird, dass Plattformen sich an diese Regelung halten. Also grundsätzlich mal enthält der DSA, glaube ich, so eine Art Mindestanforderung. Ich finde schon das, was da drin steht, sagen wir mal, sehr vorsichtig. Und dann muss es ja eben, wie immer im Internet, auch erstmal umgesetzt werden. Also insofern, ja, du hast völlig recht, das ist die Regelung, die da grundsätzlich gilt. Und deswegen ist auch der deutsche Staat jedenfalls primär relativ fein raus, weil er immer sagen kann, na, das haben wir jetzt schön an die EU delegiert. Und dieses Argument ist auch nicht falsch, weil man davon ausgehen kann, das ist ja eine Verordnung, keine Richtlinie, dass es im Grundsatz eine Vollharmonisierung ist. Also im Grundsatz gibt es da auch gar keine Spielräume mehr für nationale Regelungen. Nur soweit es Ausnahmeklauseln gibt im DSA, kann da oder delegiert worden ist, kann da der nationale Gesetzgeber noch ran. Insofern ist da tatsächlich die EU jetzt am Zuge. Aber aus der Perspektive der deutschen Grundrechtsdogmatik habe ich große Zweifel, ob, sagen wir mal, deutsche oder eben europäische Hoheitsträger zurzeit ihrer Verantwortung gerecht werden, tatsächlich dafür zu sorgen, dass es sowas wie einen demokratischen Diskurs auf den privaten Plattformen geben kann. Das muss ja noch nicht mal bedeuten, dass die nicht weiter existieren oder dass sie nicht weiter viel Geld verdienen, aber sie müssten eben ihre Policies so gestalten, dass die Meinungsfreiheit tatsächlich gilt.
Und der Staat, hast du ja gerade schon mal gesagt, hat die Verpflichtung eigentlich, sich darum zu kümmern, dass wir demokratischere Öffentlichkeiten auch bekommen und muss eigentlich da nachsteuern, wo diese fehlen. Dafür plädieren wir ja immer Innovationsförderung beispielsweise in Richtung Fediverse,
zum Beispiel,
Mastodon genau. Und Co. geben. Warum nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Auftrag erweitern, dass er sich breiter im Netz aufstellen kann, dass quasi Technologieoffenheit Teil des Auftrages wird. Das heißt, ein Teil des Geldes, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk von uns erhält, könnte in den Aufbau und die Weiterentwicklung von offenen Infrastrukturen gehen. Das sind ja alles Möglichkeiten, die seit vielen Jahren diskutiert wird, aber wo die Politik eigentlich gar nicht handelt.
Genau, das ist genau das Problem. Also wenn man sich das mal anschaut, sind ja Plattformen wie Facebook und X im Grunde die in Anführungsstrichen Rundfunksender des 21. Jahrhunderts. Und wir haben uns im vergangenen Jahrhundert aus sehr guten Gründen dafür entschieden, dass wir Rundfunk und Fernsehen eben mit diesen Formen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausstatten, dass wir da eben versuchen, für Binnenpluralität zu sorgen. Machen wir jetzt bislang nicht bei den großen Plattformen. Aber möglicherweise ist dann, genau wie du das gerade formuliert hast, der Staat zumindest verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es, wenn man quasi die großen Monopolplattformen schon nicht wie durch eine Art Rundfunkrat moderieren will oder kontrollieren lassen will, was die vermutlich nicht mitmachen, dann könnte man sagen, na, da müssen aber die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in diesem Spiel wenigstens mitspielen und ernsthaft konkurrenzfähige Alternativangebote machen, wo dann eben wieder demokratische Spielregeln gelten. Ne? Das wäre natürlich schon toll. Ne? Aber das ist dann natürlich wiederum nicht so richtig vereinbar mit algorithmischer Priorisierung. Ne? Da ist natürlich dann extrem schwer zu sagen, diese Inhalte kriegst du angezeigt, auch wenn du jemandem gar nicht folgst und so. Insofern wäre dann tatsächlich Mastodon wahrscheinlich die Lösung, denn da gibt es diese Priorisierung ja nicht. Ne? Das ist quasi wie Twitter am Anfang, ne, wo man einfach eine chronologische Timeline hat. Ja, also das ist eine spannende Herausforderung, nebenbei auch für uns als Lage der Nation. Ne? Also wie kommunizieren wir eigentlich in sozialen Medien? Also das muss man zum Beispiel auch sagen, wir haben da einige Jahre fleißig experimentiert. TikTok spielen wir inzwischen eigentlich kaum noch, weil es völlig erratisch funktioniert und weil wir auch festgestellt haben, dass einfach kaum jemand von so einem TikTok-Video dann in einen Podcast wechselt. Wir bespielen heute noch Instagram, aber auch mit sehr reduziertem Einsatz. Wir haben eine Mitarbeiterin in Teilzeit, die Insta bespielt. Und ansonsten bespielen wir eben Blue Sky und Mastodon. Ne? Das sind die beiden Plattformen. X eigentlich nicht mehr, da gucken wir nur noch mal rein, aber da schreiben wir eigentlich nichts mehr. Und wir bespielen Blue Sky und Mastodon. Und es ist einfach total interessant, wie unterschiedlich da auch so das Userverhalten ist und so. Genau, aber das ist so unsere Lösung, wie wir das Problem adressieren. Aber was ich natürlich schon sehe, auch so aus einer journalistischen Perspektive, ist, dass es bis heute eigentlich keine echte Alternative gibt zu X, wo sich quasi wieder die digitale Welt abbildet. Ne? Also X hatte ja, oder früher Twitter hatte ja den riesengroßen Vorzug, dass wirklich alle politischen Akteure, alle Journalistinnen da irgendwie am Start waren. Man konnte da eben relativ niedrigschwellig sich informieren, was ist denn jetzt gerade so los? Und diese Funktion erfüllt X heute natürlich überhaupt nicht mehr, ne, weil alle Leute, die nicht, sagen wir mal, Mitte bis sehr weit rechts stehen, da glaube ich längst weg sind oder höchstens nochmal reingucken, aber nicht mehr aktiv diskutieren. Ist ja auch unerträglich als Plattform. Aber es gibt einfach auch noch kein neues Twitter. Ne? Also wie gesagt, wir sind ja auf Mastodon oder auf Blue Sky, aber ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass sich so eine Diskussionskultur, wie sie mal auf Twitter in den guten Zeiten herrschte, dass sich die irgendwo anders wieder etabliert hat. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Markus, aber mir fehlt es sehr. Ich habe da so ein bisschen, da habe ich da wirklich ein bisschen Entzug, muss ich sagen. Mir fehlt diese eine Plattform, wo sich alle treffen.
Also wir haben dann natürlich die Fragmentierung auf den unterschiedlichen Plattformen, wo die Communities sich ausfransen und die Sehnsucht nach dem einen großen Ding da ist, was vielleicht nie wiederkommen wird. Und
vielleicht kommt es nie wieder.
Schönsten Zeiten quasi in den Nuller- und Zehnerjahren auf Twitter verbracht haben.
Ach, ja.
Bergab ging.
Sind wir jetzt schon alte weiße Männer, Markus, wenn wir uns sehen nach dem früheren Twitter?
Nee, ich habe mehr Zeit gewonnen, seitdem Elon Musk dort die Macht übernommen hat.
Ist so, ne? Man hängt da weniger ab. Wobei es auch schön war. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich war vor einigen Jahren mal in San Francisco und ich bin sogar mal pilgern gegangen. Ich habe das erste Office von Twitter aufgesucht. Das war irgendwie ganz schön, wirklich ganz süß. So ein kleines Häuschen in so einer süßen kleinen Seitenstraße. Ne? Und zu der Zeit hatten sie dann schon ihr Hauptquartier auf der Market Street in einem riesengroßen Palast, wo sie, glaube ich, immer noch sitzen, wobei Elon Musk da ja irgendwie zwei Etagen mit der Kettensäge geleert hat. Aber sie sind immer noch da.
Aber wir müssen nochmal zum Thema zurück, digitale Grundrechte, weil wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, Grundrechte gegenüber privaten Akteuren durchsetzen. Aber vor allen Dingen haben wir viele Debatten in den letzten 20, 30 Jahren geführt, wo es darum ging, Grundrechte gegenüber dem Staat zu verteidigen. Und auch während wir das hier aufnehmen, ist der neue Gesetzesentwurf der Bundesregierung für das neue Sicherheitspaket in den Umlauf gegangen, wie man das Ganze nennt. Was sind denn so die klassischen Auseinandersetzungen, wenn man bei digitalen Grundrechten den Staat im Internet quasi in den Blick nimmt?
Man kann ja die grundsätzlichen Konfliktlinien nochmal deutlich machen. Also eine ganz zentrale Frage war in den letzten Jahren, wie steht es um die sogenannten Staatstrojaner? Also unter welchen Voraussetzungen darf der Staat Handys und Computer hacken von Bürgerinnen und Bürgern, um daraus Informationen zu gewinnen? Da gibt es inzwischen so zwei etablierte Formen, ne? Die Quellen-TKÜ, Quellen-Telekommunikationsüberwachung, wo dann in Anführungsstrichen nur versucht werden darf, zum Beispiel Chats mitzulesen oder Telefongespräche abzugreifen. Das ist diese kleine Hackerattacke. Auf den ersten Blick die große Hackerattacke ist die Online-Durchsuchung, wo dann tatsächlich alle Daten aus diesen Geräten ausgelesen werden dürfen. Beide Methoden haben große menschenrechtliche, bürgerrechtliche Probleme. Und zwar einfach deswegen, weil man extrem schwer kontrollieren kann, was die Sicherheitsbehörden machen. Man kann nicht ausschließen, dass da irgendwelche Daten hinterlegt werden. Irgendwie, keine Ahnung, eine Missbrauchsdarstellung, die da eingespielt wird. Da würden natürlich alle Sicherheitsbehörden immer sagen, würden wir ja nie machen. Auszuschließen ist das technisch aber kaum. Und vor allem ist das ganz große Problem, damit so Trojaner funktionieren, brauchen halt Sicherheitslücken. Ne? Und da entsteht ein fataler Anreiz für staatliche Stellen, Sicherheitslücken, die bekannt werden, in IT-Systemen eben nicht dem Hersteller zu melden, damit sie gefixt werden können, sondern sie schön in die Schublade zu legen für den Fall, dass man mal Geräte hacken will. Also so ganz grob die Diskussion um die Staatstrojaner, wobei man sagen muss, die ist aus einer bürgerrechtlichen Perspektive weitgehend verloren gegangen. Wir haben ja eingangs erläutert, es gibt da ein neues Grundrecht seit einigen Jahren, das grundsätzlich dem Hacking durch Staatstrojaner enge Grenzen setzen sollte. Inzwischen finden sich aber in allen möglichen Gesetzen, Strafprozessordnung, Polizeigesetze, aber sogar in Gesetzen über Geheimdienste, BND-Gesetz und Verfassungsschutzgesetz und so, finden sich Rechtsgrundlagen für den Einsatz von Staatstrojanern. Das heißt also, trotz einer, wie ich finde, sehr intensiven Debatte haben da die Sicherheitsbehörden und die Parteien, die sie unterstützen, bis hin zur SPD in so einer Art Salamitaktik, würde ich mal sagen, inzwischen breitflächig die Landschaft zugekleistert mit Rechtsgrundlagen für Trojaner. Also das ist, finde ich, aus bürgerrechtlicher Sicht eine etwas bittere Erfahrung.
Aber kannst du das mal erklären? Also jetzt hat das Bundesverfassungsgericht das IT-Grundrecht erlassen und als Laie denkt man, naja, hier gibt es ja ganz klare Grenzen. Dann kommt aber dann die nächste Regierung und sagt, na, wir wollen ja trotzdem Staatstrojaner haben und wir schaffen jetzt eine Rechtsgrundlage
dafür. Ja, genau, das große Problem ist, dass Grundrechte prinzipiell ja eben eingeschränkt werden können. Also das ist eine Vorstellung, an die man sich erst gewöhnen muss, die aber grundsätzlich schon sinnvoll ist. Also das Bundesverfassungsgericht, es gibt nach dem Grundgesetz Grundrechte, die bereits quasi ihre Einschränkbarkeit in sich tragen, wo also schon im Grundgesetz steht, kann eingeschränkt werden, dann und dann. Es gibt aber auch im Grundgesetz aber auch sogenannte vorbehaltlos gewährte Grundrechte, wo man auf den ersten Blick denken könnte, die kann man gar nicht einschränken. Zum Beispiel die Kunstfreiheit. Aber das Bundesverfassungsgericht hat schon sehr früh die Vorstellung entwickelt, dass kein Grundrecht nicht eingeschränkt werden kann, sondern alle Grundrechte können mit unterschiedlichen Voraussetzungen durch ein Parlamentsgesetz eingeschränkt werden. Dieses Parlamentsgesetz wiederum kann dann zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht darauf geprüft werden, ob es verhältnismäßig in dieses Grundrecht eingreift. Aber die Vorstellung, dass es da ein Grundrecht gibt, bedeutet nicht, dass man in dieses Grundrecht nicht eingreifen kann, sondern es bedeutet nur, dass Eingriffe in dieses Grundrecht eine sogenannte Rechtfertigung brauchen und die besteht eben typischerweise in einem Parlamentsgesetz, das dann seinerseits verhältnismäßig sein muss. Das ist so die grundsätzliche juristische Struktur und genauso ist es auch mit dem ja erst vom Bundesverfassungsgericht entwickelten IT-Grundrecht. Auch das gilt nicht vorbehaltlos. Das Bundesverfassungsgericht hat auch gleich eben zwei Möglichkeiten definiert, wie man in dieses Grundrecht eingreifen kann. Ich sage mal Eingriff Light, die Quellen-TKÜ und dann den schweren Eingriff, die Online-Durchsuchung. Die sind jeweils an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, aber das ist das große Problem. Diese Voraussetzungen, die haben die Gesetzgeber in Bund und Ländern einfach copy-paste in Rechtsgrundlagen übernommen und jetzt obliegt es eben den Sicherheitsbehörden zu schauen und gegebenenfalls auch den Gerichten, die das teilweise anordnen müssen, zu schauen, ob die Voraussetzungen vorliegen, um tatsächlich eine Quellen-TKÜ oder eine Online-Durchsuchung vorzunehmen. Gerade die Quellen-TKÜ hat in der Praxis der Ermächtigungsgrundlagen keine hohen Hürden. Die kann man im Prinzip unter denselben Voraussetzungen anordnen wie eine ganz normale Telefonüberwachung. Und das bedeutet nahezu immer. Also ja, es gibt einen Straftatenkatalog, zum Beispiel im Strafrecht jetzt ein bestimmter, sagen wir nicht völlig marginaler Verdacht muss da schon im Raum stehen, aber die Hürden sind nicht wahnsinnig hoch. Und deswegen sage ich, ist diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Gesetzgeber in Bund und Ländern eigentlich so verarbeitet worden, ja, man muss Spielregeln einhalten, aber man kann auf breiter Front Trojaner einsetzen. Und gerade aus der Perspektive aus einer bürgerrechtlichen Perspektive, aber gerade auch aus der Perspektive der IT-Sicherheit ist das ein bedauernswerter Zustand, wegen dieser fatalen Anreizwirkung eben Sicherheitslücken nicht zu schließen, sondern in die Schublade zu legen, weil man ja irgendwann mal hacken will. So, das ist ein bisschen das Problem. Und da hat das Bundesverfassungsgericht leider bisher auch keine große Sensibilität erkennen lassen. Also wir haben als als ich noch bei der GFF tätig war, mal in einem Verfahren versucht, zumindest Spielregeln für den Umgang mit Sicherheitslücken vom Bundesverfassungsgericht einzufordern. Aber das hat das Gericht nicht mitgemacht mit einer, also ehrlich gesagt, völlig weirden Begründung. Die Details sind jetzt eigentlich egal, aber die Quintessenz, die Bottomline dieser Entscheidung war, da hatten sie keinen Bock drauf. Nach dem Motto, lass die das mal machen, das passt schon.
Kann sich auch ein Grundrecht abnutzen und kann das auch verändert werden?
Also natürlich kann man Grundrechte auch verändern, wenn du so willst. Also man kann das natürlich rein formal durch eine Änderung des Grundgesetzes tun. Da ist der Gesetzgeber aber extrem vorsichtig. Dann gibt es bestimmte Grundrechte, die von vornherein erst durch die Rechtsordnung geprägt werden. Ne? Also Artikel 14, das Eigentumsgrundrecht ist der Klassiker, was Eigentum ist oder was zum Beispiel Urheberrecht ist. Das steht nicht im Grundgesetz. Das bestimmt der Gesetzgeber. Deswegen spricht man von einem sogenannten normgeprägten Grundrecht. Also was da überhaupt geschützt ist, das bestimmt eigentlich der Gesetzgeber. Und dann gibt es natürlich Grundrechte, die sich in der Praxis abnutzen. Und da würde ich sagen, dieses IT-Grundrecht ist so ein Klassiker eines Grundrechts, das mit, sagen wir mal, mit hohem Ton und großem Pomp in Karlsruhe erfunden wurde. Und das aber, wenn man das rechtspolitisch mal betrachtet, 15 Jahre später im Grunde so ein rauchendes Gerippe ist. Ne? Ein ausgebranntes Gebäude, wovon der ursprünglichen Schutzauftrag, den Karlsruhe mal formuliert hat, glaube ich, in der Praxis der Menschen nicht mehr viel ankommt.
Und was ist mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung?
Das ist eine sehr gute Frage, Markus, weil man sie, glaube ich, nur ganz differenziert beantworten kann für ganz unterschiedliche Rechtsbereiche. Ich würde mal sagen, gegenüber dem Staat entfaltet sie nach wie vor relativ gute Wirkung. Also für staatliche Eingriffe gibt es jetzt flächendeckend Rechtsgrundlagen und dementsprechend zumindest eine Informationsordnung, will ich es mal nennen. Ne? Also der Staat hat schon für alles mögliche Rechtsgrundlagen. Das führt jetzt nicht dazu, dass der Staat typischerweise Dinge nicht tun kann. Aber immerhin weiß man, nach welchen Spielregeln, und führt zu einer gewissen Formalisierung. Und das ist auch durch die Datenschutzgrundverordnung nochmal massiv vorangetrieben worden. Ne? Wir kennen alle diese langen Datenschutzerklärungen, die Einzug gehalten haben. Man kann das natürlich kritisch sehen. Man kann natürlich sagen, die Datenschutzgrundverordnung habe im Wesentlichen mehr Bürokratie geschaffen, aber nicht mehr Datenschutz. Das finde ich aber ein bisschen zu radikal als Kritik. Ich finde, natürlich ist da mehr Bürokratie dazugekommen, aber sie führt eben auch zu Transparenz. Da sehe ich nur die eine große Schwäche, dass die Datenschutzgrundverordnung letztlich so gut wie alles zulässt, wenn man es nur formal richtig tut. Und da hätte ich mir gewünscht, dass es echte rote Linien gibt, wo Datenverarbeitung tatsächlich nicht funktioniert. Oder dass es bestimmte Grenzen dessen gibt, was man durch zum Beispiel allgemeine Geschäftsbedingungen regeln kann. Ne? Also wir kennen im deutschen Recht, im bürgerlichen Gesetzbuch aus gutem Grund bestimmte sogenannte Klauselverbote. Also Dinge, die man in allgemeinen Geschäftsbedingungen einfach nicht wirksam vereinbaren kann. Und da hätte ich mir deutlich mehr quasi echte No-Gos gewünscht in der Datenschutzgrundverordnung. Diese Formalisierung und Transparenz, die sie erreicht hat, ist aus meiner Sicht ein erster Schritt. Aber echte Klauselverbote fehlen mir da an einigen Stellen. Aber trotzdem würde ich sagen, ist das Datenschutzgrundrecht jedenfalls gegenüber dem Staat nicht total ausgehöhlt. Aber es hat aus meiner Sicht nicht so eine wahnsinnig starke praktische Wirkung im Verhältnis zwischen Privaten. Das sieht man eben gerade wiederum bei den großen Plattformen, die ja mit Daten überaus, oder die sich ja Rechte zur Datenverarbeitung überaus großzügig einräumen lassen, die alles Mögliche an Daten sammeln. Gerade Facebook ist berüchtigt dafür, dass über Zählpixel und so und Facebook-Pixel auch teilweise ohne jede Rechtsgrundlage zu tun, ne? Also Schattenprofile anzulegen, selbst von Leuten, die gar nicht bei Facebook sind und so. Also das ist schon ein Lebensbereich, wo man einfach sehr deutlich sieht, dass das Datenschutzrecht da jedenfalls nicht praktisch wirksam wird.
Wenn du dir ein neues Grundrecht erfinden könntest, gibt es da etwas, wo du meinst, das fehlt uns, dafür müssten wir eigentlich kämpfen?
Ich finde das eine spannende Frage. Vor einigen Jahren gab es ja diese interessante Diskussion, ob man quasi neue Grundrechte schaffen soll. Ein Freund von mir, Bijan Mouini, der heute der Legal Director ist bei der GFF, war da auch einer derjenigen, die sich sehr dafür stark gemacht haben, genauso wie Herr von Schirach zum Beispiel, ist ja ein bekannter Autor und Philosoph, Rechtsanwalt auch, war einer der Protagonisten in Deutschland. Ich muss gestehen, die hatten sich tolle Gedanken gemacht und diese Grundrechte, die sie formuliert hatten, fand ich teilweise auch auf den ersten Blick total spannend. Ich habe mir nur die Frage gestellt, ob von diesen neuen Grundrechten sich in unserer Lebensrealität irgend etwas oder ob sich, ich habe mir da nur die Frage gestellt, ob sich durch diese schönen neuen Grundrechte in unserer Lebensrealität irgendwas ändern würde. Und ich glaube, nein. Also ich habe das damals gelesen und dachte, nice, aber eigentlich geht diese Debatte am Problem vorbei. Denn die Grundrechte, die wir haben, sind eigentlich gut. Also ich finde, dass da keine Schutzlücken bleiben, sondern die eigentliche Frage ist, wie wenden wir diese Grundrechte tatsächlich an? Und das scheint mir das eigentliche Problem zu sein, dass Gesetzgeber, jedenfalls in Deutschland, in Bund und Ländern, aber gerade auch auf EU-Ebene, häufig sehr schnell bereit sind, Freiheitsräume einzuschränken mit, sagen wir mal, wenig überzeugender Begründung. Wir hatten jetzt gerade auf europäischer Ebene noch die Diskussion um diese absurde Chat-Kontrolle, wo also quasi Verschlüsselung dadurch umgangen werden sollte, dass quasi die Messenger-Apps zum Beispiel verpflichtet werden sollten, bestimmte Inhalte direkt an eine Behörde auszuleiten und so. Und ich finde, das ist das eigentliche Problem, dass die Sensibilität nicht immer da ist, wofür Freiheitsrechte eigentlich gut sind. Und es findet sich einfach immer irgendwo ein Fall, wo ein Freiheitsrecht für eine strafbare Handlung, für vielleicht irgendwas Schauderhaftes missbraucht worden ist. Und diese Einzelfälle von schrecklichem Missbrauch von Freiheitsrechten, die werden dann sehr schnell herangezogen, um zu sagen, deswegen schütten wir jetzt quasi das Kind mit dem Bade aus, ne? Deswegen höhlen wir dieses Freiheitsrecht jetzt generell aus. Ich glaube, da steckt so ein bisschen so eine Art Vollkasko-Mentalität dahinter, ne? Wir wollen einfach jede Form von Kriminalität vordergründig verhindern und Freiheitsrechte sind halt sowas Abstraktes und ich glaube, wir sollten uns zumindest fragen, ob ein solcher Eingriff in Freiheitsrechte denn überhaupt der beste Weg ist, um tatsächlich für mehr Sicherheit zum Beispiel zu sorgen. Die Diskussion um die Chat-Kontrolle hat das wunderbar gezeigt, ne? Also im Kern geht es ja nicht um irgendwelche Darstellungen. Im Kern geht es doch darum, dass wir verhindern wollen, dass Kinder Opfer werden von sexuellem Missbrauch. Und wenn man sich das überlegt, es geht um die Kinder, dann ist die eine Stellschraube, und das sagen einem alle Expertinnen auf diesem Feld, dann ist die eine Stellschraube, stärken wir die Jugendämter. Weil in nahezu allen Fällen, wo wirklich Kinder von ihrem sozialen Nahraum missbraucht werden, ist da irgendwelche Hinweise gibt. Nur die Jugendämter sind, wie praktisch alle Behörden in Deutschland, komplett am Limit, überhaupt nicht so ausgestattet. Das heißt mit anderen Worten, es gäbe problemlos Möglichkeiten, was zu tun für Kinder, die in Gefahr sind. Man müsste diese Behörden stärken, man müsste da aber Geld investieren, Leute einstellen, das wäre teuer. Und stattdessen macht man Symbolpolitik an der Stellschraube der Chatkontrolle. Ich will noch nicht mal sagen, dass das nicht hier und da vielleicht dazu führen würde, dass man eine Person findet, die derart widerliche Darstellungen über meinetwegen Signal verschickt. Ja, ich will nicht sagen, dass das überhaupt gar nichts bringt. Ich will nur sagen, der Preis stimmt nicht. Ja, der Preis, geheime vertrauliche Kommunikation in der EU generell abzuschaffen, ist ein bisschen hoch dafür zu sagen, wir können hier und da Leute finden, die solches widerliches Material durch die Gegend schicken. Wir sollten uns da lieber Gedanken machen, wie man Kinder effektiv schützen kann. Das ist das, was man in dieser Chat-Kontrolle-Diskussion so paradigmatisch sehen kann. Das Argument, wir wollen doch Kinder schützen, das ist doch alles widerlich und das ist doch alles ganz schrecklich, dass dieses Argument dann quasi abgelöst wird von der Frage, wie kann man diese schlimmen Dinge wirklich effektiv verhindern. Stattdessen findet man irgendeine digitale Lösung, von der ich sagen würde, sie ist weit überwiegend eine Scheinlösung, die mit sehr hohen Kosten einhergeht.
Sieht es denn gut aus für digitale Grundrechte in der Zukunft oder wie ist da dein Gefühl?
Also ich glaube, ganz vieles hängt tatsächlich davon ab, ob wir es schaffen, den Überwachungskapitalismus im Internet zurückzudrängen. Das scheint mir die zentrale Stellschraube zu sein. Das finde ich eine interessante Frage, ne? Aber der staatliche Eingriff in Freiheitsrechte ist immer das, was man so auf den ersten Blick im Blick hat. Aber ich glaube, der Staat ist an dieser Stelle eigentlich nicht das Problem. Ganz im Gegenteil, der Staat ist hier aus meiner Sicht, der Staat jetzt in abstrakter Weise, national, aber vor allem auf EU-Ebene, ist hier, glaube ich, ein ganz zentraler Teil der Lösung, um, das haben wir eben schon diskutiert, zum einen große Plattform einzuhegen, sie dazu zu zwingen, wirklich Rechte einzuhalten. Auf der anderen Seite aber auch dazu, wirklich freiheitliche Alternativen zu schaffen zu großen Plattformen. Das wird nicht einfach, ne? Und da müsste vor allem der Staat auch mal, finde ich, mit gutem Beispiel vorangehen bei der eigenen IT-Nutzung, ne? Wir haben ja Gott sei Dank jetzt wieder eine Debatte angestoßen von Donald Trump und seinem erratischen Handeln über digitale Souveränität. Wir wissen alle, es gab vor einigen Monaten, Wir haben vielleicht mitbekommen, dass es einige Richter gibt am Internationalen Strafgerichtshof, die mit US-Sanktionen belegt sind, die keine Kreditkarten nutzen können, die alle möglichen Internetdienste nicht nutzen können. Und das war für viele Menschen in der EU, glaube ich, ein Weckruf, dass wir wegkommen müssen von diesen Plattformen, die eben letztlich einem fremden Recht unterliegen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass als allererstes mal die Verwaltung in Deutschland tatsächlich digital unabhängig werden soll. Denn man muss es ja mal so sehen, diese Vorgänge um den Internationalen Strafgerichtshof, die wären uns doch, Markus, vor 5 oder vor 10 Jahren vorgekommen wie so eine Story von Aluhüten. Ne? Also natürlich haben immer schon Leute gesagt, liefert euch nicht Microsoft aus, liefert euch nicht Windows auf, nehmt Linux, dann seid ihr frei. Das war immer schon richtig, ja, aber es war eben für viele Menschen nicht praktikabel und dann hat man auch schnell so Leute, die diese Warnungen formuliert haben, so ein bisschen belächelt, Aluhut, ja, Radikalinski und so, ist halt so ein Nerd. Ne? Und heute wissen wir, das war überhaupt nicht übertrieben, ne? Da braucht man keinen Aluhut, sondern das ist einfach ein sehr realistisches Szenario. Es musste einfach nur einen Regierungswechsel in den USA geben, damit ein vermeintliches Aluhut-Szenario Realität wird. Und ich hoffe, dass dieser Schock tief genug sitzt, damit jedenfalls mal die Regierungen in Deutschland auf Bundes-, Länder-, kommunaler Ebene sagen, wir setzen jetzt konsequent auf freie Software und auf eigene IT-Kompetenzen, ne? Denn ich meine, wir geben so viel Geld aus für IT, das ist natürlich ein gigantischer Markt, ne? Und warum muss das Geld unbedingt an Microsoft fließen oder an andere Konzerne. Das kann man doch genauso gut in deutsche IT-Systemhäuser fließen lassen oder eben in Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst. So. Ne? Und da können wir erstmal anfangen mit digitaler Souveränität. Und dann kann der Staat eben vielleicht auch glaubwürdig tatsächlich in diesem Fall zu einem Akteur werden, der Freiheitsräume sichert und Freiheitsräume neu schafft. Ne? Du hast es eben angedeutet, öffentlich-rechtliches Mastodon zum Beispiel. Also insofern, ich sehe das ambivalent. Da hängt ganz vieles davon ab, wie die Weichen jetzt gestellt werden. Ne? Aber das wiederum ist ja historisch betrachtet jetzt auch nichts Neues, ne, dass neue Technologien eben zunächst mal zu großen Gefahren für die Freiheitsrechte oder generell für Menschenrechte führten, die dann eben eingehegt werden mussten. Denken wir an die Industrialisierung, ne, denken wir an Manchester-Kapitalismus und schreckliche Menschenrechtsverstöße in der zweiten Hälfte vor allem des 19. Jahrhunderts. Und dann gab es irgendwann die Arbeiterbewegung, SPD in Deutschland, Gewerkschaften, KPD, die maßgeblich dafür gesorgt haben, dass sich die Menschenrechtslage der Arbeiterinnen und Arbeiter verbessert hat. Ich glaube, das ist natürlich wie jeder Vergleich nicht 1:1 übertragbar, aber ich wollte nur sagen, das ist jetzt nicht ungewöhnlich historisch, dass neue Technologien Gefahren schaffen, auch erstmal vielleicht so einen Abfall von Freiheitsrechten zur Folge haben, aber dann hegt man das hoffentlich wieder ein und ich hoffe sehr, dass wir das schaffen, in einem demokratischen Prozess diese Gefahren sinnvoll zu verarbeiten und da auch zur Lösung.
Cool, vielen Dank für diese Einordnung.
Ja, vielen Dank, Markus, das fand ich sehr spannend. Danke dir.
Das war dieses Republikast-Spezial zur digitalen Zivilgesellschaft mit Markus Becketal. Weitere Folgen werdet ihr bis zur nächsten Republika hören. Apropos, die findet übrigens vom 18. bis 20. Mai in Berlin statt. Für mehr Informationen zum diesjährigen Motto, dem Programm und Tickets schaut auf jeden Fall mal in die Shownotes dieser Folge. Und abonniert diesen Podcast sehr gerne, um keine weitere Folge dieser Sonderfolgen oder die klassischen Republikast-Folgen zu verpassen. Mein Name ist Jonas Ross und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ein Republikast-Spezial zur digitalen Zivilgesellschaft. Unterstützt von der Stiftung Mercator.